Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das Tagesgespräch.
Wir stehen hier oben an der Sondermülldeponie Köliken. Der Blick geht runter auf die ganze Anlage. Aber zuerst möchte ich zurückschauen. Da hinten hat es einen Haken, einen Gitterhaken, nachher der Strasse. Und hinten dran ein Wohnquartier, Häuser, die alle 20, 30 Jahre alt sind. Die haben die ganze Wüstenzeit miterlebt. Der Gestank, der Anblick gehabt. Aber das wird jetzt auch besser. Und wenn man vorher schaut, dann sieht man noch hinten an dieser grossen Anlage, die wir gerade beschreiben wollen, die Autobahn, N1 durchfahren. Man hört sie vielleicht auch ein bisschen. Und vor uns zu, Jean-Louis Tardin, sein Geschäftsleiter, sind die drei Teile von dieser Sondermülldeponie rechts eine Sache mit einer riesigen Anlage, mit so Bögen. Was ist jetzt da rechts in dem Teil? Und Beton hat es.
Im rechten Teil ist die effektive Abbauhalle, also dort, wo die grosse Menge Abfall gelagert worden ist in der Zeit. Und die ist überdeckt worden mit einer luftdichten Halle. Die Halle ist ein bisschen anders gebaut worden, weil man hat verhindern wollte, dass Stützen in der Halle drin sind. Für das hat man eine Konstruktion gewählt, die eben oben durch eine Bögen sind. Und das Dach hat man an diesen Bögen aufgehängt. Also gleich wie eine Hängebrücke.
Und in der Mitte ist dann das Gleichheft in einer kleinen Ausgabe. Dort ist man am Arbeiten, dort gehen wir dann später ran. Und ganz links sieht man noch das blaues Gebäude, das kleinste ein bisschen der Bäume. Was ist denn dort noch?
Das ist noch die Lagerhalle. In dieser Lagerhalle innen werden die verpackten Abfälle zwischengelagert, auf die Bahn verladen oder auf Lastwagen verladen und auch die leeren Container stehen dort, wo befüllt werden.
Die Dimensionen vom Ganzen sind ziemlich gigantisch. Wie gross ist das überhaupt? Länge, Breite und so?
Ja, die Länge ist etwa 600 Meter, 400, 500 Meter und die Breite ist etwa 200 Meter. Die grössten Bögen, die wir haben, also die grösste freigespannte Grösse, ist 170 Meter.
Das und so etwas gibt es in der Schweiz, glaube ich, nicht nochmal, oder?
Das ist einmalig. Es gibt im Deutschen noch eine ähnliche Halle, die etwa die gleiche Grösse hat von der Breite her.
Und dann sieht man unten sehr viel sehr dicken Beton, vermutlich dicken. Das sieht man nicht, Fenster hat es kaum. Dort drinnen wird geschafft. Bevor wir jetzt genauer wissen wollen, was heute passiert, wenn wir einen Blick zurück machen in die Geschichte, da sind im Jahr 78 bis 85 ist Sondermüll eingelagert worden aus verschiedenen Gebieten, Zürich, Basel und anderen auch, in eine alte Lehmgrube. Und dann hat man im 85 die Einlagerung eingestellt, weil es gestunken hat und das Abwasser schlecht war. Und Sie sind im 87 gekommen, Jean-Louis Tardin, mit was für einer Aufgabe dort?
Ich bin eingestellt worden, ich war der erste Angestellte von dieser Firma. Also während der ganzen Einlagerungszeit hat es keine Angestellten gehabt. Das ist zum Teil vom Kanton geleitet worden, zum Teil sind Ingenieurbüro aufgeboten gewesen, die das gemacht haben. Und ich bin nachher eingestellt worden, um das Vertrauen in die Gesellschaft wieder zu gewinnen, also einen Ansprechpartner haben vor Ort, weil die Reklamationen vorher von den Anwohnern, die sind verpufft in der Luft innen. Niemand hat sich dem angenommen. Und das war eine Massnahme gewesen, dass man gesagt hat, es muss jemand hauptamtlich her.
Das war ein Chemiker gewesen, der dann auch selber eine Art zum Apfelkübel geworden ist vom Ganzen. Aber der Job, den sie hatten, wäre eigentlich gewesen, den Deponiebetrieb wieder aufzunehmen am Anfang.
Ja, das ist natürlich die Zielsetzung gewesen, als die Deponie von der Gemeinde geschlossen wurde. Da haben alle gedacht, ja, das bringen wir in die Ordnung, die paar Auflagen, die da sind. Es darf nicht mehr stinken, es darf nicht mehr stüben. Und mit der Zeit hat man aber gesehen, dass die Tragweite viel grösser ist. Es ist eine politische Angelegenheit geworden. Es sind politische Vorstösse gewesen und der Regierungsrat hat eine Expertenkommission ins Leben rufen. Und die hat dann herausgefunden, dass auch der Untergrund nicht dicht ist, dass eine Kläranlage muss gebaut werden und so verschiedene Sachen.
Wann haben denn Sie gemerkt, dass man nicht nochmal einbauen kann, sondern dass man muss anfangen reparieren? Wann ist Ihnen das klar geworden?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es hat ja auch eine Gesetzesänderung gegeben, gestützt auf die Geschichte von Köliken. Das ist etwa so im 89 hat man eigentlich klar gesehen, dass die Deponie kann gar nicht mehr wieder eröffnet werden.
Und dann ist eine lange Planung losgegangen, was man dann macht, wo Sie zentral mitgearbeitet haben.
Ja, das ist dann nahtlos ineinander übergegangen. Also schon bereits im 87 hat man angefangen mit Sicherungsmassnahmen treffen. Die Sicherungsmassnahmen hat man immer mehr ausgedehnt. Und,
was heisst das konkret? Was
eben, zum Beispiel haben wir geschaut, dass man das gesamte Wasser von der Deponie kann fassen kann, dass man Gas aus der Deponie kann fassen kann, dass es nicht mehr oben raus stinkt. Für das hat man eine Verbrennungsanlage müssen bauen. Man hat eine eigene Kläranlage gebaut. Man hat nachher am Südfuss, wo das Wasser im Boden versickert ist, hat man einen Stollen hier rund 20 Meter Tiefe U-förmig um die Deponie herum gemacht. Und von oben her hat man Drainagepfähle gebohrt und die nachher mit dem Stollen verbunden. Das war nachher eine Sicherungsmassnahme, dass eben das Grundwasser geschützt ist worden durch das.
Sie, es gibt auch persönliche Seiten. Sie haben gefunden, ich gehe auf das Köliken wohnen, obwohl man gewusst hat, das stinkt da. Wie sind Sie da empfangen worden?
Ja, am Anfang war natürlich grosse Skepsis gewesen, eben weil vorher ja niemand Ansprechpartner war, war absolut kein Vertrauen vor der Bevölkerung in die Gesellschaft hinein. Und ich glaube, dass ich eben nachher hier Wohnsitz gefasst habe, das hat sehr viel beigetragen zur Entspannung von der Situation. Ich habe eigentlich sehr gute Kontakte nachher können pflegen im Dorf innen und habe persönlich eigentlich auch nie Anfindungen oder etwas Ähnliches erlebt.
Also man hat Ihnen nicht mehr Grüezi gesagt, wenn Sie über die Straße gelaufen sind?
Wir haben mich grüßt, am Anfang natürlich ein bisschen mit Skepsis, aber mit der Zeit ist das Vertrauen nachher da gewesen.
Jetzt haben Sie, Jean-Louis Tardon, bereits ein paar Sachen gesagt, was gemacht wurde. Ist das ganze Konzept von dem Rückbau von dieser Sondermülldeponie, so etwas hat es noch gar nie gegeben. Wer hat denn das entwickelt, um zu sagen, das und das und das ist nötig?
Ja, das ist auch eine sukzessive Entwicklung gewesen. Also, man hat nicht einfach am Anfang eine komplette Planung gemacht und gesagt, das sind jetzt die Schritte, sondern die Schritte haben sich dann eigentlich auch sukzessiv ergeben während der Sicherungsarbeiten und vor allem während der Planungsarbeiten. Da hat man wieder gesehen, ja, dort ist auch noch Lücke, da muss man noch etwas zusätzlich anbringen. Da hat man wieder die Planung auf das verstärkt angesetzt. Und schlussendlich ist dann eigentlich der Gesamtrückbau gewesen, wo man sich ja anfänglich auch nicht vorstellen konnte, dass man so etwas überhaupt wird realisieren können. Und erst, als die Zeit reif war, die Voraussetzungen gegeben waren, wir konnten ins Ausland exportieren und. Die verschiedenen Faktoren haben eigentlich zu diesem Rückbau geführt.
Ist es dann, sind es primär technische Probleme gewesen, die gelöst werden müssen, politische, weil Politiker gesagt haben, das ist zu, das wollen wir nicht?
Ja, es war alles gewesen. Also, man hat, schon gerade nach der Schließung hat man Planung gemacht, ausgraben, verbrennen, einen eigenen Ofen bauen. Und da hat man einfach gesehen, dass das viel zu teuer kommt und auch zeitmässig viel zu lang würde gehen. Und erst, als dann nachher das Exportverbot gefallen ist, dass man also ins Ausland können exportieren wieder, hat man dann auch die Möglichkeit gehabt, grosse Entsorgungsanlagen können anzusteuern. Und erst dann ist eigentlich das möglich geworden, dass man eine Deponie überhaupt rückbauen kann.
Jetzt eben Planung, haben Sie gesagt, ist angefangen etwa 1990, dass man etwas machen muss und angefangen abbauen. Effektiv rausgraben ist etwa im 07. Das heisst, man hat 15 Jahre planen gehabt, bis man es ganz parat hat, um können anfangen zu arbeiten. Rausnehmen.
Also, mir hat die Planungen, die ersten Planungen, die haben sich eigentlich lediglich auf Sicherungsmassnahmen gestützt, eben auf die Abschirmung, auf die Kläranlagen und so weiter. Ganz ein Haufen Sachen, die ich jetzt nicht erwähnen kann. Und erst, eigentlich im Jahr 99 hat man angefangen, sich Gedanken zu machen über den Rückbau. Und im 2000 hat man das erste Konzept, Vorprojekt gehabt und von dort weg hat man das nachher innerhalb von sehr kurzer Zeit entwickelt.
Aber abgebaut worden ist ab November 07 und im letzten Sommer hat man aufgehört, wie es brennt hat. Was ist denn da genau passiert?
Der Brand war etwas, was man eigentlich vorgesehen hatte, dass es könnte brennen könnte. Das Magnesium hat sich selber entzündet in der Nacht, am Morgen früh. Es hat eine riesen Stichflamme gegeben, hat etwa 4 Minuten lang gebrannt, ist dann nachher selber wieder erloschen. Aber das hat dann nachher die Aufnahmen, die man gemacht hat mit der Überwachungskamera, hat eigentlich den Leuten gezeigt, ja, wie riskant das ganze Geschäft ist. Und von dort weg hat man nachher angefangen zu überlegen, wie kann man die Sicherheit von den Leuten, die drinnen sind, in der Deponie, wie kann man die erhöhen.
Jetzt eben heute Morgen haben Sie wieder angefangen rauszugraben. Zwischen Ihnen sind die Sachen passiert. Was haben Sie im Wesentlichen gemacht, um die Sicherheit noch zu verbessern?
Man hat vor allem darauf geachtet, dass weniger sogenannte Fußgänger in der Halle sich bewegen, vor allem unmittelbar an der Abbaufront, dass sich dort niemand zu Fuss muss aufhalten. Man hat das in Fahrzeuge hinein verlagert. Man tut das heute mit vom Fahrzeug aus, tut man Proben. Vorher sind die Proben zu Fuss an die Abbaufront gegangen, haben dort ihre Proben gezogen. Und durch das, dass sie jetzt eben in einem geschützten Fahrzeug sind, ist natürlich die Sicherheit wesentlich erhöht worden.
Eben, was jetzt da genau gemacht wird, das gehen wir jetzt runter schauen, aber weil das ziemlich weit ist, müssen wir runterlaufen. Wir sind jetzt da unten bei der mittleren Halle angekommen. Wir sind zwischen einer Reihe von Containern und der Betonwand, die da ziemlich weit durchgeht, aber man sieht nicht ganz zu hintergelaufen. Da ist eine offene Tür und wir können hingehen und kommen in eine kleine Glaskabine rein, wo man dann sieht, wie da unten geschaffen wird. Zuerst muss der Jean-Louis Tardon auch noch reinkommen und dann muss er noch das Mikrofon überkommen und dann können wir das mal anfangen anschauen. Das ist eine ziemlich grosse Halle. Die mittlere, die beschrieben worden ist, unten läuft ein Mann in einem gelben Gewand mit Helm und Masken umeinander. Hinten hat es einen Packer, zwei Packer, die irgendetwas umeinander fugen, oder sogar mehrere Fahrzeuge und geschaffen wird. Und auf der linken Seite hat es so ein bisschen Metallzeug umeinander liegt. Jean-Louis Tardon, wo ist denn jetzt da eigentlich der Sondermüll? Es ist nur Erde, ich sehe eigentlich nichts.
Also der Haufen, der jetzt da vor uns liegt, der gerade bearbeitet wird von dem Bagger, das ist Sondermüll, der ist bereits ausgegraben worden. Noch vor dem Brand ist der einfach da noch geblieben liegen. Man sieht ja auch, dass Abfälle drin innen sind. Es hat Plastik, wo man sieht, es hat Steine drin. Und der Haufen, der wird jetzt gesiebt in dieser Siebmaschine hinten dran, wo man sieht. Also das heisst, die groben Partikel werden rausgenommen, grobe Stoffe. Und der feinere Anteil, der wird dann nachher beprobt und klassiert vom Analytiklabor, in welche Entsorgungsschiene das dann soll geführt werden.
Wissen Sie denn, was da unten im Moment für Material liegt oder was es überhaupt da innen ungefähr hat in dem kleineren Teil von der Deponie?
Also seinerzeit, als man die Abfälle eingelagert hat, hat man eine Datenbank geführt. Man hat genau Planquadrat ausgeschieden gehabt und er gesagt, oh, in diesem Planquadrat ist der Abfall von dieser Firma, von diesem Datum. Und anhand von dem kann man einigermaßen sagen, was man etwa antreffen tut. Das ist auch etwas, was von der Unternehmung zu Hilfe genommen wird, für zu schauen, für ihre Planung zu machen, was wollen sie rückbauen, wann wollen sie rückbauen und wie wollen sie das machen.
Ist dann die Arbeit für die Arbeiter? Auf diesen Trucks oben hat es so Kabinen, die abdichtet sind. Vorhin habe ich den Mann beschrieben, der in so einer Art fast Mondanzug rumläuft. Ist das nicht extrem mühsam für die so zu arbeiten? Oder ist es besser als vorher?
Also die Leute in den Kabinen innen, die arbeiten in einem sehr angenehmen Klima. Die haben die Luftversorgung, komplett dichte Kabine mit Klimaanlage. Und die Anlage ist auch so eingerichtet, dass sie mit ihren normalen Kleidern rein können. Die müssen also nicht irgendwelche Schutzmasken anlegen und sind natürlich ihren Fahrzeugen auch entsprechend geschützt. Die Fußgänger, die reingehen, die müssen sich natürlich mit Schutzanzügen anlegen und Schutzmasken anlegen. Und das ist dann schon mühsam, wenn man dann Flaschen am Rücken hat mit den Masken, die einem wehtut auf dem Kopf und so in der Anlage muss rumlaufen.
Jetzt haben wir von dem Magnesiumbrand geredet, der dazu geführt hat, dass die Arbeiten für ein halbes Jahr eingestellt worden sind. Ist dann Jean-Louis Tardon jederzeit möglich, dass da irgendwo wieder anfängt zu brennen?
Die Chance, die ist natürlich immer vorhanden, oder? Man hat sehr viel in Sicherheit reingetan. Man probiert so gut wie möglich alles zu eliminieren. Aber schlussendlich, die letzte Sicherheit hat man natürlich nicht. Es hat noch etwa 80 Tonnen Magnesium in der Deponie, schön verteilt.
Und das ist das, was brennen
kann? Das ist das, was brennen kann unter Umständen. Es muss nicht unbedingt brennen, aber wenn die Umstände blöd sind, könnte es wieder zu einem Brand kommen.
Und Sie haben mir, als ich am Freitag aber mal das Ganze bin anschauen, gesagt, es könnte auch Explosionen geben. Was ist denn das für ein Risiko, das noch besteht?
Das Risiko ist sehr klein. Also explosive Stoffe sind prinzipiell verboten gewesen, abzulagern. Es gibt gewisse Substanzen, die könnten mit anderen Substanzen reagieren. Das hat man jetzt aber auch in dieser Datenbank, hat man die rausgesucht und wird dann, wenn man an diese Stellen herkommt, ganz speziell vorgehen und schauen, dass eben nicht Vermischungen mit anderen Substanzen passieren können.
Und ist denn jetzt die Arbeit für die Leute, die da unten stehen, da startet es dann mal wieder und hat irgendein Kabel, das er wegzieht, ist das einfach nur mühsam oder ist es nach wie vor halt doch gefährlich?
Im Moment, so wie es jetzt ist, er steht ja jetzt eigentlich in einem Bereich, wo lang Stillstand ist, wo nichts passiert ist. Die Abbaufront ist da weiter rechts hinten, also dort. Wenn er jetzt dort sich unmittelbar würde aufhalten und sie am Rückbauen wären, dort wäre die Gefahr. Hingegen da, wo er jetzt steht, ist das relativ ungefährlich. Und das, was er übrigens nachzieht, das ist ein Schlauch. Dass er nicht nur die Flaschen am Rücken hat, kann er auch mit Langschlauchgeräten von einem Versorgungsfahrzeug her Luft beziehen, sodass er auch länger arbeiten kann in der Anlage.
Jetzt sieht man da nicht in die anderen Hallen, die jetzt weiter östlich ist, dort kommt das ganze Zeug an. Sie haben gesagt, es wird kontrolliert, was es ist. Was passiert denn mit dem ganzen Dreck nachher? Wo geht der hin?
Die Probe nehmen wir, eine repräsentative Probe, und die wird nachher im Labor analytisch untersucht. Und im Labor ist eigentlich hinterlegt, je nach Analyse, was mit dem Abfall nachher passieren soll, in welche Entsorgung das dann gelangen muss. Es gibt verschiedene Entsorgungen. Das harmloseste ist eine Deponie, nachher gibt es Wäschanlagen, thermische Bodenbehandlungsanlagen, Sondermüllverbrennungsanlagen, und das wird alles anhand von der Analyse festgelegt und entsprechend werden die Abfälle verpackt und eben in die entsprechenden Anlagen weitergeleitet.
Also ein Teil bleibt in der Schweiz und wird da behandelt und deponiert, ein Teil geht ins Ausland, weil auch Kapazitäten nicht da sind.
Richtig, ja, ein Teil kann man in der Schweiz, da haben wir Anlagen, gerade eben was Bodenwäsche, Bodenaufbereitungen sind, aber was thermische Bodenbehandlungen sind, was Sondermüllverbrennungsanlagen sind, sind die Anlagen, die in der Schweiz einfach viel zu klein für die Mengen, darum gehen wir ins Ausland.
Können Sie abschätzen, wenn die Arbeit, die jetzt heute wieder angefangen hat, fertig ist? Das sind ja noch der allergrößte Teil, also etwa fast 300.000 Tonnen oder mehr, liegen immer noch da.
Ja, wir hatten eigentlich einen Zeitplan gehabt, Ende 2012 sollte fertig sein. Jetzt haben wir einen Stillstand gehabt von 7 Monaten. Also das wird sicher drauf aufkommen. Und jetzt, wo man wieder frisch angefangen hat, wird man nachher auch müssen schauen, wie ist die Leistung, die gebraucht werden kann. Kann man die 500 Tonnen durchschnittlich pro Tag noch rückbauen? Und erst, wenn wir mit der ersten Etappe fertig sind, können wir nachher abschätzen, wird es länger gehen, kann man das Ziel erreichen oder ist das nicht mehr erreichbar?
Da, wo die Deponie eingefüllt worden ist, hat man noch das Gefühl, man macht das gut, das Bestmögliche. Man hat aber vor allem auch relativ wenig Geld verlangt. Ich kann mir sagen lassen, dass das Einlagern von einer Tonne irgendwie im Bereich von 100 Franken kostet. Heute das Ausbuddeln von einer Tonne, was kostet das ungefähr?
Ja, das sind etwa Kosten von 2.500 Franken durchschnittlich pro Tonne, die das jetzt kostet.
Und weil es etwa 400.000 Tonnen sind, gibt das irgendeinen Betrag fast 1 Milliarde?
Ja. Ja, es wird nicht 1 Milliarde sein. Also, die Kostenschätzung ist 445 Millionen. Und im Moment zeichnet es sich eigentlich noch nicht ab, dass es teuer sollte werden. Es gibt natürlich auch Abfälle, gerade die Oberflächenabdeckung, die normaler Humus eigentlich ist. Da kann man sehr billig entsorgen. Also, kostengünstig. Billig ist es sowieso nie. Und da gibt es natürlich Abfälle drin, die wahnsinnig teuer sind, die riesen Einheitspreise haben.
Jetzt ist das Köliken-Staat quasi für die grosse Wende im Umgang, politischen Umgang mit Sondermüll. Da hat man dann gemeint, das ist das Beste, was es gibt. Nachher haben wir gemerkt, das ist es nicht. Und man hat den ganzen Umgang mit Sondermüll irgendwie umgebaut. Es gibt offenbar auch weniger. Was ist denn da passiert, dass Chemie und auch andere Betriebe, also zum Beispiel Abfallverbrennungsanlagen, plötzlich irgendwie anders und keinen Umgang mit dem?
Also, als die Deponie Köliken geschlossen worden ist, hat die ganze Industrie und das ganze Gewerbe in Schweiz ausgerufen und gesagt, sie müssen ihre Firmen zumachen, sie haben keine Möglichkeit mehr. Also da war Köliken wirklich die einzige Entsorgungsmöglichkeit gewesen. Und das hat die Firmen dazu gebracht, dass sie ihre Verfahren überdenkt haben. die haben angefangen, Verfahren zu entwickeln, die weniger oder gar keine Sonderabfälle mehr geben. Man hat auch andere Produkte entwickelt. Und von dort her hat es vermutlich heute nicht viel mehr Sonderabfall, der muss entsorgt werden, als eben in den 70er, 80er Jahren. Der Abfall ist zum Teil auch harmloser, weniger giftig, wo eben produziert wird. Also von dort aus hat man schon eine wesentliche Verbesserung können herbringen.
Würden Sie denn sagen, dass das Problem mit dem Sondermüll in der Schweiz gelöst ist heute?
Ja, was heisst gelöst? Also gelöst ist eigentlich erst, wenn es gar keinen Sondermüll mehr gibt. Aber jeder Gegenstand, der heute produziert wird, ist ja irgendeinen chemischen oder physikalischen Prozess durchgegangen und ist durch das fast automatisch Sondermüll geworden. Also es wird immer irgendwie spezielle Abfälle geben, eben Sondermüll, aber wie denn die müssen entsorgt werden, das kann sich in der Zukunft völlig ändern.
Es hat ja eine Zeit gegeben, wo man sich überlegt hat, die ganze Deponie einfach zu beobachten und so unter Kontrolle zu behalten. Und dann ist einmal der Schwenker gekommen, um zu sagen, man muss sie rausbuddeln. Wieso eigentlich genau? Ist das ein technischer oder ein ökonomischer Grund gewesen, um zu sagen, wir graben alles aus?
Ja, es ist eigentlich beides gewesen. Es ist der technische Grund ist gewesen, dass man eben Möglichkeiten entwickelt hat. Und der ökonomische Grund ist der gewesen, dass man gesehen hat, wenn man einfach nur sichert, hat man etwa 100 Jahre den gleichen Betrag ausgegeben, wie wenn man jetzt eine Gesamtsanierung durchführt. Mit dem Unterschied, dass man in 100 Jahren eigentlich noch keine Lösung vom Problem gemacht hat, sondern weitere Hunderte von Jahren müsste anhängen und immer müsste zahlen.
Aber jetzt im Moment, so wie geschaffen wird und was geplant ist, kann man hoffen, dass irgendwie, sagen wir 2015, der direkt da rausgebuddelt ist und dann muss man nachher schauen und nachher wird es dann wieder irgendetwas gemacht. Wenn wir uns jetzt im Geist nochmal die Tube gehen, wo wir am Anfang miteinander geredet haben und in 10 Jahren, dort würden wir oben runterschauen, wie sieht es da aus?
Im Prinzip wird eine Grube da sein. Die Grube muss ja noch eine Zeit lang überwacht werden, ob wirklich alles draussen ist. Und anschliessend, wenn man sieht, ist wirklich jetzt auch der Untergrund sauber, kann man nachher anfangen, die Grube wieder auffüllen. Was nachher passieren soll, das ist die Gemeinde, die darüber entscheiden muss. Es muss eingezonet werden. Ob es zum Teil Bauland wird oder ein Naturpark, das wird sich in Zukunft zeigen.
Aber es kann länger gehen als 10 Jahre, es kann auch 20 Jahre gehen, bis da wieder etwas ist, was man brauchen kann, das nicht nur stört.
Ja, von heute aus gesehen geht es sicher mindestens 10 Jahre, bis überhaupt etwas wieder realisiert werden kann.
Sie haben uns jetzt das alles gezeigt, Jean-Louis Tardon. Besten Dank für die Führung und das Gespräch.
Merci vielmals.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.